Cottbusser stehen länger vor Bildern und Ausstellungsstücken als anderswo. Das hat Ulrike Krämeyer beobachtet. Seit 8 Jahren ist sie die Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst. Eines der Museen ist das Cottbusser Dieselkraftwerk. Hier beobachtet Ulrike Krämeyer gern die Museumsbesucher, ohne dass die es merken. Was sie vor 8 Jahren vom Meer in Frankreich an den Amtsteich nach Cottbus gebracht hat, warum Cottbusser auch nach Frankfurt oder ins Museum fahren sollen und welchen einmaligen Kunstschatz Cottbus im Dieselkraftwerk hat, erzählt sie uns jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen.
Ulrike Krämeyer, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, die Direktorin, ich muss es ablesen, des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst ist bei uns. Und wir wollen heute über dieses Museum sprechen und wir wollen auch heute über Sie sprechen. Und als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich ein Foto gesehen. Das Foto kommt von der Cottbusser Theaterfotografin Marlies Gross, die ich sehr schätze. Und dieses Foto zeigt Sie, wie Sie im Foyer Ihres Museums auf dem Boden liegen. Und das hat mich beeindruckt, weil ich muss ehrlich sagen, eine Direktorin, die auf dem Boden liegt und in die Decke starrt, das habe ich noch nicht gesehen. Können Sie sich an dieses Foto erinnern?
Selbstredend. Erstmal schönen guten Tag, Herr Gersch. Danke für die Einladung. Natürlich erinnere ich mich an dieses wunderbare Foto von Marlies Gross. Die Anfrage, ich starre nicht an die Decke.
Nein?
Nein, ich liege tatsächlich, das ist richtig, auf dem Fußboden. Das ist ein wunderbarer grauer Betonfußboden in unserer Eingangshalle im Dieselkraftwerk in Cottbus, sagen wir, also einem der Standorte des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst. Und es gibt keine Decke. Es ist ein Glasdach und ich gucke in den Himmel.
Das ist wahrscheinlich auch der Reiz für Sie gewesen bei dem Foto. Wie kam es zu dieser Idee? Also wie gesagt, ich habe noch nie einen Museumsdirektor auf dem Fußboden seines Museums liegen sehen.
Ja, ich kann mich genau daran erinnern, wie das war. Es war irgendein Artikel zu keine Ahnung und das Magazin wollte ein Porträt. Ich habe gesagt, das ist, also wie ich das eigentlich immer sage, das ist, meine Nase ist irrelevant. Ich möchte gerne, dass es um das Museum geht, nicht um mich als Person. Und dann kamen Marlies Gross und ich drauf, sozusagen beides miteinander zu verbinden. Also wenn das Magazin die Figur haben will, kann sie die Figur haben. Aber wesentlich war mir, dass in irgendeiner Form dieses Museum natürlich auch räumlich ins Bild kommt.
Ja.
Und das funktioniert in dem Fall sehr gut.
Sehr schönes Foto, muss ich sagen. Also hat mir wirklich hervorragend gefallen. Nicht nur wegen des Effektes, dass ich das vorher noch nie gesehen hatte, aber eben auch wegen des Gebäudes. Und Sie sprechen es gerade an. Wir hier im Radio können es ja leider nicht zeigen, jetzt Sie zusammen mit dem Gebäude. Aber es ist ja schon ein absolut besonderes Gebäude. Als Sie es zum ersten Mal gesehen haben, was hat das für einen Eindruck auf Sie gemacht?
Als ich das Gebäude zum ersten Mal gesehen habe, das war in den 1990er Jahren und damals war es noch eine Ruine. Ich spazierte am Amtsteich entlang und hatte sozusagen auf der einen Seite den lauschigen Amtsteich und diese bürgerliche Flaniermeile eines innerstädtischen Parks und auf der anderen Seite eine Industrieruine, eine Festung eigentlich, eine Industriefestung. Das fand ich sehr reizvoll. Später, mir schien das dann sehr schlüssig, dass es zum Museum transformiert wurde, natürlich.
Ja.
Ich halte es, sag mal, wie so manch anderer Mensch auch, für eines der schönsten Museen Deutschlands. Und die Transformation ist eine sehr gelungene. Wir haben auf der einen Seite einen historischen Industriebau aus dem Jahre 1927, entworfen von Werner Issel, der in der Zeit so oszillierend zwischen spätexpressionistischer Architektur und neuer Sachlichkeit in Berlin ein wichtiger Architekt für Industriegebäude war. Und tatsächlich ist es wichtig zu wissen, dass dieser Amtsteich im 19. Jahrhundert, damals gab es ja auch das Schloss noch, die großbürgerliche repräsentative Mitte von Cottbus mitdefinierte. Und dass man dort in Ergänzung zum Elektrizitätswerk des 19. Jahrhunderts, das ja gleich nebenan nach wie vor zu sehen ist, irgendwie noch weiter an den Park herangerückt, einen Industriebau hingestellt hat, das erfordert schon eine gewisse Setzung und eine gewisse architektonische Geste, die nur in einer Festung, die zunächst mal, auch wenn Sie sich die Fassade angucken, zu kaschieren versucht, dass es sich um Industrie handelt.
Ja, das stimmt.
Und dann auch noch die Produktion von Energie. Dass die Produktion von Energie im Gebäudeinneren mit einer solch repräsentativen Fassade verkleidet wird, finde ich natürlich großartig und auch bis zum heutigen Tage für die symbolische Funktion eines Museums, eines Kunstmuseums, unglaublich wichtig.
Ist das Museum selbst, das Gebäude selbst schon eine Art von Kunst?
Baukunst, ja. Ein freies Kunstwerk in dem Sinne natürlich nicht. Das ist aber völlig egal. Für uns ist es die großartigste Herberge, die man sich vorstellen kann. Ja.
Es ist was Tolles draus geworden. Es ist ein Museum draus geworden für moderne Kunst. Was ist der Charme für Sie in diesem Gebäude, insbesondere eben auch, wenn Sie ausstellen? Was gibt Ihnen das Gebäude, was vielleicht ein anderes hätte erst gebaut werden müssen dafür?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also zum einen finde ich es tatsächlich ja mal das perfekteste Gebäude auch von seiner symbolischen Ausstrahlung her für unseren Sammlungsbestand, der natürlich ungemein wichtig ist. Das Gebäude spiegelt auch so die Geschichte, die Genese, auch wenn Sie so wollen, ein bisschen die Brüche unseres Sammlungsbestandes im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Das ist die eine Ebene, die ich natürlich mal sehr spannend und auch ganz fantastisch finde. Und warum dieses Gebäude für uns, auch für die Ausstellung, so extrem gut funktioniert, hat was damit zu tun, dass auf der einen Seite dort, wo ehemals in der Turbinenhalle die großen Maschinen waren, das wurde ja alles völlig entkernt, und in Beton gegossen oder in Beton geschalt wurden zwei Ausstellungskuben, ein eingeschossigen und ein doppelgeschossiger, reingestellt. Also so klassische White Cubes, wie man das in der Fachsprache nennt. Also die weißen Würfel, die als Ausstellungsräume ein Höchstmaß an Neutralität auszustrahlen versuchen. Ich muss gestehen, ich finde die Neutralität von Ausstellungsräumen eine ganz, ganz lange Debatte. Ein Phantasma des 20. Jahrhunderts, viel zu diskutieren. Und ich bin immer froh, dass wir zwar diese neutralen weißen Räume haben, aber auf der anderen Gebäudeseite im sogenannten Schalthaus die Primärarchitektur, also mit den ehemaligen Kabelkanälen, auch einen Sichtachsen nach draußen auf beiden Seiten des Gebäudes, kann man rausschauen. Enorm wichtig, weil ich finde es auch immer wichtig, dass wir mit der Kunst eine Beziehung zum Außenraum herstellen, zum Außen. Das heißt also, dass die Realität der Kunst etwas mit einem realen Alltag auch zu tun hat. Und das funktioniert mit diesen Räumen, was die Anlage der Räume und was die symbolische Bespielung anbelangt, extrem gut. Von daher, es gibt nichts Perfekteres.
Sie sind inzwischen 8 Jahre in Cottbus?
Ja.
Es waren offenbar, wenn man die Reputation des Museums sich anschaut, es waren 8 gute Jahre. Wie macht man ein gutes Museum?
Naja, es waren in der Tat 8 gute Jahre und ich hoffe, dass da auch noch ein paar gute Folgen werden. Zumal wir ja im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst seit drei Jahren inzwischen fusioniert, also mit Frankfurt zusammen, auch noch einiges vorhaben. Man macht ein gutes Museum aus ganz vielen Gründen und mit vielen Facetten und Komponenten. Zum einen mal, wir können mit einer Ressource, einer Sammlungsressource arbeiten, die einfach nur einzigartig ist. Die ist wirklich toll. Damit haben wir schon mal ganz viel gewonnen. Und dann gibt es natürlich immer ein Wir dahinter. Also es gibt viele Menschen, die in diesem Museum arbeiten. Und jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, dass das auch ein gutes Museum ist und dass die Kunst, die immer unsere Grundlage für all unser Handeln herstellt, in adäquater Art und Weise präsentiert, in den Diskurs, in die Rezeption, in die Vermittlung gerät. Das machen wir alle zusammen, das ist völlig klar. Ansonsten ist es, also so ein Museum ist ja keine Ein-Frau- oder kein Ein-Mann-Unternehmen.
Ah, der Kopf ist ja immer wichtig, ne? Das ist ja nicht so, dass...
Das Herz und die Hände und die Füße auch.
Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade mal die Zahl rausgesucht, weil Sie gerade davon sprechen, dass es eine so einmalige Sammlung ist. Das sind über 42.000 Kunstwerke, die Sie gesammelt haben in diesem Museum. Also nicht nur Sie, sondern die seit vielen Jahren dort gesammelt wurden und von denen 3/4 in etwa aus der DDR kommen. Das ist ja tatsächlich etwas, wo man denkt, Mensch, dass Cottbus so einen Schatz hat, oder?
Ja, die Cottbuser, die Brandenburger, auch die Frankfurter. wissen das eigentlich viel zu wenig und schätzen es auch, wie ich finde, manchmal nicht ausreichend. Wir haben überregional eine ausgesprochen gute Reputation und überregional ist es auch völlig klar in der Fachwelt sowieso, dass die Museen in Cottbus und in Frankfurt zusammen, die eben jetzt das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst bilden, den umfassendsten und facettenreichsten Bestand weltweit Kunst aus der DDR haben. Gucken die Menschen manchmal so ein bisschen und sagen, ach ja, ehrlich, das ist ja interessant. Ja, finde ich auch interessant. Ja. Nur das, also so bin ich ja nach Cottbus gekommen.
Ja. Dieser Kunstbestand aus der DDR, nun kann man manchmal, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sehen das als Makel, die anderen sehen das so aus nostalgischen Gründen als etwas ganz Besonderes. Was macht die Kunst aus der DDR so besonders? Abgesehen davon, dass sie ja abgeschlossen ist. Es kann ja nichts mehr dazukommen.
Nein, es kann, naja, so einfach ist die Geschichte denn nun auch nicht, weil es gibt doch noch in einigen Ateliers und Depots Kunst aus der DDR, das heißt also aus den Jahren der Existenz der DDR.
Ja, aber die ist ja schon fertig.
Die DDR ist schon fertig, nicht die Kunst. das ist doch ein wesentlicher Unterschied, würde ich mal sagen. Und auch einer, auf den wir gut achten müssen. Da gibt es noch einiges, was wir im Museum natürlich komplettieren wollen. Ich muss da ein bisschen ausholen. Also diese 42.000 Werke, die wir in Frankfurt und in Cottbus haben, sind tatsächlich zu 75% in der DDR entstanden. Das, was wir an Kunst aus dem frühen 20. Jahrhundert in den Depots haben, was in etwa 15% ausmacht, führt aber sozusagen kunsthistorisch und inhaltlich bereits auf diese Kunst aus der DDR zu. Also in der DDR, beide Sammlungen Frankfurt und Cottbus wurden in den 60er bzw. 70er Jahren gegründet. Das heißt also, man hat auch damals sozusagen retrospektivisch gesammelt. Und natürlich haben sich die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die diese Sammlung mit sehr viel Feinsinn und kunsthistorischem Wissen aufgebaut haben, immer auf künstlerische Positionen und Epochen gestürzt förmlich, die auch ein bisschen das, was in der DDR inhaltlich, thematisch, formal, künstlerisch zu finden war, kunsthistorisch untersetzt, untermauert, herangeführt und, wenn Sie so wollen, kontextualisiert haben. Es ist völlig klar, wir haben zum Beispiel in Cottbus, auch in Frankfurt, keinen flirrenden, glamourösen Expressionismus. Also ein Kirchner-Bild, Ludwig Kirchner-Bild, wo dann also irgendwelche Damen mit Federhütchen unter den Linden promenieren. Sowas finden wir nicht so doll in unseren Sammlungen. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Wir haben mehr neusachliche und spätexpressionistische Ansätze. Da geht es um politisierte Bilder. Die sind nicht weniger künstlerisch, die sind auch nicht weniger schön, auch in ästhetischen Kategorien des Erhabenen, wenn Sie so wollen, sind aber weniger großbürgerlich vielleicht. Das kennzeichnet durchaus die Kunstgeschichte, die auf die Kunst aus der DDR hinführt. Wenn Sie sagen, die DDR ist abgeschlossen, ist das auch alles richtig. Aber was wir im Museum sammeln seit 1990 ist, dass wir auch wirklich gucken, was lässt sich an Traditionen aus der Kunst der DDR ableiten. Wo arbeiten Künstlerinnen und Künstler jung, heute konzeptuell mit möglicherweise international auch anders gesetzten ästhetischen und methodischen Ansätzen in einer Traditionslinie, ich will nicht sagen in einer Logik, wie sie in der Kunst der DDR zwischen 1945 und 1990 produziert wurden. Aber beispielsweise, wenn Sie sich die Fotografie anschauen, das ist am evidentesten, gibt es die Autorenfotografie der DDR, unglaublich wichtig. Daraus hat sich natürlich eine Bildtradition des fotografischen Blickes ergeben. Herr Gersch, ich glaube, Sie wohnen in Cottbus, in Kolkwitz.
Ja, ne? Genau.
So war das doch. In Kolkwitz wohnt einer der großartigsten und unterschätztesten Fotografen.
Ich war jeden Tag an seinem Haus vorbei.
Sie fahren, sehen Sie. Thomas Kleber. Großartig.
Ja.
Und niemand wird, sag mal, bei Thomas Kleber auf die Idee kommen, ihm die künstlerische Qualität abzusprechen. Er selber spricht ja von seiner Fotografie als sozialdokumentarisch. Das ist auch alles völlig richtig. Vielfach wird dieser Begriff des Sozialdokumentarischen für Fotografie, Autorenfotografie aus der DDR verwendet. Das ist okay, aber zu kurz gesprungen, wie ich finde. Weil das Sozialdokumentarische natürlich Inhalte durchaus begreift. Also in der DDR wurde vielfach so ein Blick auf den Alltag von Menschen und auf die Sozialgeschichte gelegt. Ästhetisch, Kleber ist das beste Beispiel dafür. Gibt es immer einen Rekurs auf Bildvorstellungen, beispielsweise der Malerei des 19. Jahrhunderts, Genremalerei. Das ist nicht irgendwelches Doku-Geknipse, sage ich jetzt mal so ganz flapsig. Ja. Und da gibt es die Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin, die mit Tom Sandberg, Ludwig Rauch, Ute Mahler, Werner Mahler, jetzt auch der nächsten Generation, Göran Knautsch und Sibylle Fendt, tatsächlich auf dieser Autorenfotografie der DDR aufbauend eine Schule, einen Lehrbegriff formuliert hat, die genau diese Traditionslinien ausgebildet hat. Das sind die jüngere Generation, das sind genau die, die uns natürlich auch wiederum als Museum interessieren. Ja.
Also die nehmen Sie dann auch auf, die sammeln Sie dann auch
bei sich. Die stellen sie aus und dann überlegen wir uns, ob das Werk schon reif genug ist, um auch in eine Museumssammlung Eingang zu finden. Aber ja, natürlich, wenn wir es uns leisten können.
Sie sprechen gerade darüber, dass natürlich eine Sammlung zu einem Museum gehört. Jetzt ist es ja eine Sammlung, die schon vor Ihrer Zeit angefangen wurde. Wissen Sie aus historischer Sicht, warum das in Cottbus passiert ist, ausgerechnet hier, wo es ja immer hieß Kohle- und Energiebezirk, wo so ja gar nicht so ganz klar war in der DDR, dass es ein Hotspot für Kunst auch ist?
Naja, genau wegen des Kohle- und Energiebezirks wurde ja auch die damalige Galerie für Gegenwartskunst gegründet. Die DDR hatte ja ein fantastisches Bildungs- und Kulturutopie-Potenzial. Also wenn Geld da war, wenn Menschen als arbeitende Subjekte eine Rolle, also konstituierend für die Gesellschaft gespielt haben, dann hat man auch gesagt, okay, dazu gehört auch Kunst und Kultur, dazu gehörten Zirkel, die organisiert wurden, Literaturangebote, Theaterangebote und eben auch ein Museum. Und das natürlich in Cottbus. Wir sprachen vorhin über Schloss im Park Branitz, also die Geschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die sich dann mit Karl Blechen natürlich auch nochmal sozusagen auf einem sehr hochkulturellen Niveau geäußert hat, war eine historisch betrachtet gute Grundlage dafür, dass der Energiebezirk Cottbus, der viel Geld hatte, richtig viel Geld, gesagt hat, na, aber natürlich müssen wir das unseren Menschen hier auch bieten. Und es ist richtig viel Geld in dieses Museum investiert worden. Also von solchen Ankaufsetats können wir heute nur noch träumen.
Ja. Die 42.000 Werke, haben Sie die jemals alle schon gesehen?
Nein, leider nicht. Ich würde das gerne, würde mir jedes einzelne dieser Werke extrem gerne angucken. Wobei, ich gehe unglaublich gerne ins Depot, immer wenn ich schlechte Laune habe und die Welt ganz wahnsinnig blöd finde. Gehe ich ins Depot, ziehe ein bisschen die Hängegitter raus, mache mal die eine oder andere Schublade auf und meine Laune bessert sich umgehend, muss ich sagen. Weil mir wird da immer so klar, was wir auch für Schätze im Depot haben und es ist egal, ob das in Cottbus oder in Frankfurt ist. Das ist auch so ein Quell guter Laune und ein Energiespender, wenn Sie so wollen, für Menschen, die in diesem Museum arbeiten.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, wobei manchmal wird die Laune vielleicht auch schlechter, weil sie sich denken, oh Gott, das würde ich aber viel lieber zeigen, als hier in der Schublade lassen.
Ja, das ist durchaus richtig, aber wir zeigen ja auch richtig viel. Also einer der Gründe, warum wir uns im Moment noch gegen eine Dauerausstellung entschieden haben, hat etwas damit zu tun, dass eine Zeit lang dieser Sammlungsbestand nicht so extrem ans Licht der Öffentlichkeit gezogen wurde. Und da haben wir gesagt, wir generieren ja unser gesamtes Programm immer aus der Sammlung heraus. Also es geht um, wir gucken uns an, was haben wir denn? Was finden wir spannend? Was ist gut? Was ist wichtig? Das können Themen sein, das können Künstlerpositionen sein. Und dann graben wir das sozusagen aus und organisieren darum herum Ausstellungen. Wir gucken ja immer, dass wir mehrere parallele Ausstellungen haben, auch Ausstellungen, die sich zwischen Cottbus und Frankfurt wechselseitig befruchten. Und damit kriegen wir so unterschiedliche Perspektiven auf Themen und auf Künstlerpersönlichkeiten hin. Und das ist natürlich dann schon, das ist herausfordernd, das ist manchmal auch anstrengend, weil es einen relativ großen Durchlauf produziert. Ja. Aber auf der anderen Seite genehmigt uns dieses Vorgehen tatsächlich einen auch größeren Durchlauf an Werken. Weil man kriegt tatsächlich ein bisschen wehmütige Anfälle, wenn man in die Depots geht und sich vorstellt, oh Gott, das haben wir jetzt schon wieder 20 Jahre lang nicht mehr gezeigt, Hilfe, ja. Hilfe. Und unser Umgang damit ist eben, dass wir versuchen, da möglichst viele Wechselausstellungen ausgehend von dieser Ressource zu organisieren.
Ja. Wer hat die Ideen zu diesen Ausstellungen? Finden Sie die im Team? Setzt man sich da zusammen und sagt, Mensch, wir haben lange keine Fotografien mehr aus 1990? Ich sage das ja ganz bewusst, weil das ist ja eine der Ausstellungen in diesem Jahr von 1990 gezeigt. Wie entsteht sowas?
Also die Ideen purzeln im einen oder anderen Kopf erstmal so in die jeweiligen Gehirnwindungen und dann haben wir regelmäßig natürlich Sitzungen, die sogenannten Kustodinnen- und Kustodensitzungen, und jeder wirft so seine Ideen aufs Blatt in irgendwelche Listen und wir schieben diese Listen über Jahre teilweise so lange hin und her, dass sie ein stimmiges Ganzes ergeben. Und wir planen in der Regel mit einem Vorlauf von 2 bis 3 Jahren, das muss man auch machen. Das heißt aber, dass wir teilweise von einer Idee bis zur Realisierung einer Ausstellung vergehen 4 Jahre.
Ach, tatsächlich.
Ja, das geht auch gar nicht anders, weil das Brandenburgische Landesmuseum ist bedauerlicherweise kein reiches Museum. Das ist, wie es ist, da hilft auch leider kein Jammern, sondern wir müssen uns dann auch immer auf die Suche nach Drittmitteln machen. Wir kriegen das ganz gut hin und da muss man auch ganz klar sagen, dass die Fachwelt und auch vielfach inzwischen Drittmittelförderer durchaus begriffen haben, was die Relevanz unseres Bestandes ist. Und wir kriegen da immer wieder den ein oder anderen Euro. Aber sowas muss man mit Vorlauf, mit Anlauf und mit Überzeugung natürlich dann an Mann, an Frau, an Mensch bringen. Ja. Und daher diese Vorläufe. Also man schreibt ein Konzept und damit geht man dann erstmal hausieren und am Ende und parallel dazu arbeiten wir aber natürlich schon an der Ausstellung, verzahnen das mit anderen Dingen. Dann wissen wir irgendwann mal, okay, so und so viel Geld haben wir jetzt zur Verfügung. Dann haben wir selten mehr als erwartet, sondern in der Regel hat man immer ein bisschen weniger. Das heißt also, wir müssen adaptieren und so vergehen die Jahre und so ist das. So arbeitet aber jedes Museum.
Ja. Ich beiß mich noch ein bisschen fest an dem Depot, Sie merken das vielleicht, weil ja, ist ja schade, wenn man so viele Werke nicht sieht und über so viele Jahre, vielleicht sogar 20, 30 Jahre nicht sieht. Während der Corona-Zeit haben Sie sich, natürlich, da war das Museum auch geschlossen, haben sich ja einiges einfallen lassen in Richtung digital, in digitaler Darstellung von Kunstwerken. Wäre sowas aus Ihrer Perspektive auch eine Möglichkeit, solche Werke dauerhaft zugänglich zu machen oder sagen Sie dann doch eher, nee, also im Museum, in der Auswahl ist es doch besser präsentiert fürs Publikum.
Auf jeden Fall. Natürlich ist das Digitale eine notwendige Erweiterung des Realraums. Also der digitale Raum ist tatsächlich die Erweiterung des Realräumlichen im Diskurs, auch in der Repräsentation. Aber Sie müssen am Ende immer, um die Kunst wirklich zu begreifen, um auch mal ganz ehrlich den Genuss zu haben, müssen Sie sich mit dem Original konfrontieren.
Ja.
Das Schöne an der bildenden Kunst ist ja auch die Selbstbestimmtheit der Rezeption. Also im Theater, im Kino, im Konzert, da sitzen Sie in Ihrem Sessel und Sie sind darauf angewiesen, im Kopf, mit den Augen, mit all Ihren Sinnen schnell genug zu sein, um dem Rhythmus, der Ihnen vom Stück vorgegeben wird, folgen zu können. Das muss man mögen, damit muss man umgehen können. Die Literatur können Sie mitnehmen, da haben Sie auch irgendwie den eigenen Rhythmus, aber im Museum können Sie sie gehen in eine Ausstellung. Sie erspüren erstmal, sie müssen physisch einen ganz anderen Bezug zu einem Bild herstellen oder zu einem Objekt. Das ist vollkommen wurscht. Es ist immer eine physische Geschichte. Sie wissen, wenn sie in ihren Rechner gucken und ein 350 dpi Auflösung haben, wissen sie am Ende nicht, wie fühlt sich so ein Werk an, wie groß ist es eigentlich wirklich, noch nicht mal, wenn sie einen Katalog haben. Das geht nur in einer realräumlichen Erfahrung. Dann haben sie noch das Nebeneinander von Bildern und oder Objekten. Das erfahren sie auch nur, wenn sie in den Raum gehen. Und dann müssen sie entscheiden, wie lange gucke ich mir so ein Werk an, gehe ich davor in die Knie, setze ich mich davor auf den Boden, auf eine Bank, auf einen Stuhl, gehe ich dran vorbei, gehe ich kreuz und quer im Raum, laufe ich irgendwie die Wände tak, 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 tak ab und gucke mir jedes Bild nur mal so im Vorbeischweifen an, mache ich wie eine Art von Film draus, wenn ja, welche Kriterien. Das überlegen sie sich alles gar nicht so
nicht sortiert, bewusst, nein,
wie ich das jetzt erzähle. Ja. Aber natürlich treffen sie diese Entscheidung in jedem Moment, in dem sie im Museum sind. Wir haben, das ist jetzt wahrscheinlich fatal, das im Radio zu erzählen, wir haben wie jedes andere Museum auch natürlich neben den tollen Aufsichten der Ausstellungen, die ja auch immer ganz wunderbare Informationen nebenbei noch geben können, wenn man sie fragt, Überwachungsmonitore. Es geht aus Sicherheitsgründen gar nicht anders. Und manchmal setzen wir uns so vor die Monitore und gucken zu, wie unsere Besucherinnen und Besucher Ausstellungen angucken. Ja, natürlich, das machen alle Museumsmenschen. und das ist schon sehr spannend. Und ich war vor allem anfangs, als ich nach Cottbus kam, ganz überrascht, wie lange die Menschen hier tatsächlich vor den Bildern stehen.
Länger als anderswo?
Ich habe schon den Eindruck. Ja. Und ich glaube das nach wie vor, um ehrlich zu sein. Also es gibt natürlich immer die Schnellgucker, aber es gibt hier ganz viele langsam intensiv guckende Menschen und das fand ich immer großartig. Und man sieht auch, wenn man vor so einem Monitor sitzt, also man, keine Bange, diese Monitore sind nicht hochauflösend genug, um Menschen ausspionieren zu können, das interessiert uns auch gar nicht. Aber zu schauen, wie bewegen sie sich im Raum, das kann man schon darüber ganz gut erkennen. Und das ist interessant.
Haben Sie in den 8 Jahren, wie Sie hier sind, eine Erklärung dafür gefunden, dass Sie glauben, die Menschen gucken hier länger?
Ich halte ja große Stücke auf das hiesige Publikum. Und ich glaube, es ist ein Publikum, das vielfach in der DDR sich angewöhnt hat, Kunst als einen, oder sich sozusagen, ja doch, angewöhnt hat. Lassen wir es ruhig bei dem Begriff. Kunst als nicht nur irgendwie eine repräsentative Freizeitbeschäftigung zu erleben, sondern einen gedanklichen Freiraum darin zu entdecken. Und das kann ich aber nur, wenn ich auch eine Auseinandersetzung damit führe und nicht nur ins Museum gehe aus einem, ich sage jetzt mal, bürgerlichen Reflex heraus. Und das ist was ich eigentlich am Cottbuser Publikum von Anfang an sehr geschätzt habe und das immer noch schätze.
Ja. Sie sind vor 8 Jahren aus Frankreich hierher gekommen. Sie waren dort auch Leiterin eines Museums in Brest, nordfranzösischen Brest. War das ein Kulturschock, hierher zu kommen? Ich meine, Sie sind ja Deutsche, ne? Insofern, Sie waren ja schon vorher auch, wie Sie vorhin gesagt haben, mal in Cottbus. Aber ich denke, kann mir gut vorstellen, dass es doch zwischen Brest und Cottbus erhebliche Unterschiede gibt, obwohl ich noch nie in Brest gewesen bin.
Naja, der Atlantik fehlt hier.
Das glaube ich.
Die Austern und die Meeresspinnen liegen nicht so häufig auf dem Abendbrotteller. Um nicht zu sagen, sie liegen hier gar nicht auf dem Abendbrotteller. Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber ich wusste ja genau, warum ich hier bin und warum ich hierher komme. Und das, also von daher der Kulturschock, ich bin gerade mal überlegen, kulinarisch war es einer, ja, es
ist nicht in Afrika. Pellkartoffeln und Quark sind doch was anderes.
Pellkartoffeln und Quark sind extrem lecker. Und das ist, also ich würde das nicht gegeneinander stellen wollen. Aber es ist nicht so. Selbstverständlich, in Frankreich geht man irgendwo in eine ganz normale Kneipe und kriegt einfach gutes Essen, einen guten Kaffee. Und es ist auch kulturell wichtig, dass das da ist. Und das ist hier doch ein bisschen anders. Also anfänglich wurde mir immer so gesagt, nee, das sagst du, nee, 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 Frau Krämer, nee, nee, nee. Also das ist für uns hier nicht so wichtig. Okay, schade. aber bin gerade mal überlegen, nein, Kulturschock in dem Sinne war es
Na,
nicht.
war
Also
klar.
zumal die Bretonen sind ja auch nicht wie beispielsweise so Pariserinnen und Pariser so flamboyant. Also in der Bretagne sagt man ja auch erstmal, boah, bevor man so richtig oui sagt. Und anstatt eines, ja klar, machen wir, kommt auch immer erstmal so, pourquoi pas, also warum nicht. Und es ist ein bisschen, also da ähneln sich die
Die
Bretagne und
Mentalitäten, ja, erkennt man
Brandenburg schon
wieder.
auch in einer gewissen Weise. Also so dieses zunächst mal ein bisschen Verhaltene
Aber
und
dann
dann
doch
aber
sehr
durchaus Offene.
begeisterungsfähig.
Und vor allem offen. Also das Nein kommt ja auch nicht so schnell. Also weder hier noch da. Also von daher, nee, so groß war der Schock nicht.
Ja, und wenn man das Herz der Lausitzer einmal gewonnen hat, dann hat man's. Dann ist es und auch, dann ist man auch wirklich drin. Und die
Das
sind nicht
weiß ich
so,
nicht.
ja, die sind nicht so wechselhaft, so sprunghaft. Das ist. Ich glaube, Ihre Institutionen, wenn Sie eine Institution anerkennen, die Lausitzer und Cottbusser, dann stehen Sie auch dazu. Und ich denke, dann lieben Sie sie auch.
Ja, das glaube ich auch. Also so diese Kontinuität, das ist auch immer ganz wichtig.
Sie haben vorhin ein flammendes Plädoyer gehalten fürs Museum. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie eine Museumsfrau werden wollen?
Uff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darüber muss ich mal nachdenken. Also ich bin überzeugte Kunsthistorikerin und die war ich auch schon während des Studiums. In einem Museum wollte ich sehr lange eigentlich nicht arbeiten, weil mir Projekte, die ortsspezifisch, kontextspezifisch waren und wirksam waren, immer sehr wichtig schienen. Und ich bin die Hälfte meines Lebens aber von einem großen Ausstellungsprojekt einmal zum nächsten gezogen, beziehungsweise habe immer geguckt, auch ganz bewusst wechselnde Arbeitsorte, wechselnde Arbeitskontexte zu haben. Ich habe aber zugegebenermaßen immer extrem gerne mit Kunstsammlungen gearbeitet. Das finde ich etwas sehr Wichtiges, weil Kunst und damit verbunden auch das Sammeln von Kunst ganz viel über unsere Gesellschaft aussagt. Das ist mal so, Museen oder Sammlungen sind so ganz langsame Tanker, so Schlachtschiffe. Da wird über Jahrzehnte, manchmal ja auch Jahrhunderte, wird Kunst gesammelt und das ist sozusagen diese Überzeitlichkeit, dieses auch über die Moden oder die Vorlieben einzelner Personengruppen hinausgehend, haben sie da ein Palimpsest, in dem sich natürlich auch Gesellschaft, Geschmack, politische Brüche, Sozialgeschichte, alles spiegelt sich in diesen Kunstsammlungen. Und das finde ich extrem spannend. Ich musste erwachsen werden, wenn Sie so wollen,
Ja.
um dann auch tatsächlich zu sagen, doch, so richtig Museum finde ich großartig. Ich habe viel mit Privatsammlungen gearbeitet, auch historischen Sammlungen, alles wichtig. Aber dass ich dann gesagt habe, okay, Sammlung finde ich museumstechnisch zu verankern wichtig. Dazu habe ich ein bisschen gebraucht. Ich habe im Laufe, je länger ich damit gearbeitet habe, desto klarer wurde mir, ich bin auch tatsächlich eine überzeugte Museumsfrau für öffentliche Museen. Es interessiert mich deutlich mehr als Privatsammlungen.
Na, wie kommt das?
Eine Privatsammlung ist etwas ganz Großartiges, aber am Ende ist es völlig legitimerweise, folgt eine solche Privatsammlung der individuellen Obsession einer Sammlerin, eines
Dem
Sammlers,
Geschmack.
dem
Ja.
Geschmack. Naja, dem Geschmack, manchmal auch irgendwie anderen Obsessionen, aber ist es völlig egal. Also manchmal kaufen sich Menschen, die sich eine Sammlung leisten können, ja auch sozusagen eine gesellschaftliche Nobilitierung damit oder probieren das zumindest mal. Öffentliche Sammlungen sind Zeugnisse tatsächlich einer Gesellschaftsgeschichte in einer ästhetischen Form. Und das finde ich großartig. Es ist aber auch eine ungeheure Verantwortung.
Wenn Sie sagen, Sie waren früher so wechselhaft, jetzt sind Sie ja schon 8 Jahre hier, heißt das, wir verlieren Sie bald aus Cottbus?
Ich hoffe nicht. Nein. Nein, ich bin auch nicht wechselhaft, sondern da war schon immer eine Kontinuität vorher im Vorfeld drin. Und ich habe aber immer in der Tat geguckt, dass ich an mehreren Orten arbeite. Das tue ich ganz bewusst nicht mehr. Man kann auch nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Und allerspätestens mit der Fusion der beiden Museen von Frankfurt und Cottbus zum Landesmuseum ist klar, dass ein Pendeln auch zwischen diesen beiden Orten, und das ist das, was ich tue, lässt nicht mehr Raum, Zeit, Energie und auch Hirnschmalz, um da noch irgendwie allzu viele Experimente andernorts mal zu provozieren. Ich reise natürlich in professionellen Dingen, Kunst hat sehr viel mit Netzwerken zu tun, durchaus, aber meine Standorte sind Cottbus und Frankfurt und das finde ich auch ganz prima so.
Ja. Das ist etwas, was viele Cottbusser vielleicht bislang gar nicht so mitgeschnitten haben. Also Sie haben vorhin schon gesagt, vor 3 Jahren ist das ja passiert, diese Fusion zwischen Cottbus und Frankfurt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass noch nicht so viele Cottbusser in Frankfurt waren und vielleicht auch umgedreht, um sich die Museen anzuschauen.
Doch, es funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Also dadurch, dass wir an beiden Orten ein treues Stammpublikum haben, konnten wir dem Publikum auch tatsächlich vermitteln, Leute, kein Standort verliert etwas. Im Gegenteil, ihr gewinnt noch eine zweite Seite der Medaille mit dazu. Wir haben ja auch ganz bewusst gesagt, wir fusionieren nicht einfach nur strukturell, budgetär, wie auch immer, personell, wie auch immer Sie wollen, sondern wir gucken uns die Sammlungen dieser beiden Museen an und verschmelzen auch die Sammlungen miteinander. Und da hat sich herausgestellt, was wir eigentlich im Grunde genommen schon immer so ein bisschen wussten oder geahnt haben, dass die Sammlungen von Cottbus und Frankfurt so konkurrenzierend, die jahrzehntelang waren, Gott, was eine Verschwendung von Zeit und Energie, sehr komplementär angelegt waren. Also sie haben beide nach ähnlichen Logiken bzw. Schwerpunkten gesammelt, aber wenn Cottbus den Clemens Grosser gesammelt hat, hat Frankfurt den Grosser so ein bisschen außen vor gelassen, weil der Kollege in Frankfurt dann gesagt hat, na dann gucke ich mir doch lieber den Hans Ticher an, so ungefähr. Und das ist ganz toll, dass jeder Ort so seine Schwerpunkte gesetzt hat und dadurch eigentlich tatsächlich sich zwei Zahnrädchen perfekt ineinander gefügt haben. Und wir jetzt also über eine Bandbreite verfügen, die einfach nicht zu schlagen ist.
Ja, aber ich meine vor allem auch das Publikum. Sollten die Cottbusser noch mehr oder öfter nach Frankfurt mal fahren?
Oh,
lohnt
ja.
sich das?
Das lohnt sich absolut, weil wie gesagt, die Ausstellungen beziehen sich aufeinander und dennoch sind sie autonome. Also sie vermissen nichts, wenn sie die Ausstellung nur an einem Ort anschauen, aber sie begreifen das Sahnehäubchen, wenn die zweite Seite der Medaille hinzukommt. Und wenn Sie dann noch, je nachdem, ob Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren, lohnen sich auch tatsächlich nochmal kurze Stops in Neuzelle, in Eisenhüttenstadt, in Beeskow. Wir haben doch da in Brandenburg jede Menge zu bieten. Und in der Tat, das ist aber nicht nur ein Cottbus- und ein Frankfurt-Problem, sondern ein Brandenburg-Problem, das wird viel zu wenig geschätzt und auch viel zu wenig bis dato, wie ich finde, ausgegraben.
Ja. Allgemein ja immer. Wir machen uns ja immer zu klein. Das ist ja auch so mein Schmerz, den wir hier im Podcast schon des Öfteren besprochen haben, dass ich glaube, dass sich die Region auch immer wieder zu klein macht. Gar nicht mit den Schätzen so stolz nach draußen geht, wie das andere Regionen tun. Und wenn Sie sagen, das ist ein großer Schatz, dann glaube ich Ihnen das ja auch gerne, ohne alle 42.000 Werke je gesehen zu haben. Aber wenn das als großer Schatz eingeschätzt wird, diese Sammlung, dann ja, ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schade, dass die Cottbusser sich immer so klein machen, so klein fühlen damit.
Naja, das tun die Cottbusserinnen und Cottbusser ja aber nicht nur in Bezug auf die Kunst, sondern ja, die Skepsis auch der eigenen Stadt oder der Qualitäten der eigenen Stadt gegenüber. Ich habe das anfangs gar nicht so richtig begriffen, aber ich wurde 1,5 Jahre lang gefragt, was aus Frankreich sind sie, aha, nach Cottbus. wie kommt man aus Frankreich nach Cottbus? Also so dieses.
Und ich frage sie das heute noch nach 8 Jahren.
Naja, aber sie tun das aus einem professionellen Interesse heraus ja. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber so ganz häufig war ich mit so einem ungläubigen Staunen so, das geht und wieso macht man sowas denn? Als würde man das selber noch nicht einmal ansatzweise in Erwägung ziehen. Ja. Konfrontiert. Und das fand ich doch ein bisschen eigenartig.
Sie sind vor kurzem im Urlaub gewesen. Wir wollten dieses Gespräch schon vorher aufzeichnen. Sie waren im Urlaub. Jetzt muss ich Sie fragen, wenn eine Museumsfrau in den Urlaub geht, geht sie dann ins Museum?
Ja, natürlich.
Ja. Und was schauen Sie sich an?
Das kommt drauf an, wo ich bin. Ich schaue mir, wo auch immer ich gehe und stehe, gerne Dauerausstellungen, kunsthistorisch relevante Dauerausstellungen an. Da bin ich einerseits minimal professionell deformiert. Ich gucke mir nicht nur die Ausstellungen und deren Werke an, sondern ich gucke mir an, wie machen die Kolleginnen und Kollegen das. Und wie gesagt, ich bin überzeugte Kunsthistorikerin. Ich bin durchaus dazu in der Lage, auch eine Stunde vor einem Bild zu stehen oder zu sitzen und dieses Bild anzugucken. Das kann ich mir im Alltag nicht leisten. Und das ist der Luxus pur, in einem Museum zu stehen und zu sagen, puh, das interessiert mich jetzt gar nicht, wann ich hier wieder rausgehe. Ich habe den ganzen Tag Zeit.
Ja. In welchem waren Sie zuletzt?
Nee. Das funktioniert so nicht, weil zuletzt war ich in der Zitadelle in Spandau im Zack in einer Ausstellung, die jetzt am Donnerstag eröffnet wird, Haut und Stein, von einem jungen Künstler, Jakob Ganselmeier, den wir auch schon hier in Cottbus hatten.
Ah, okay.
Ich kann Ihnen erzählen, welche Museumserlebnisse ich im Urlaub hatte.
Ja, gern.
ich erzähle Ihnen von meinem schönsten Museumserlebnis im Urlaub. Ich habe erstmalig tatsächlich in meinem Leben ein ganz wichtiges Werk der Malerei gesehen, das Mädchen mit den Perlenohrringen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Werk, das ganz viele Menschen kennen.
Ja.
Johannes Vermeer.
Ja.
Man kennt das aus Filmen, man kennt das aus Zeitschriften. Das ist fast ein Popbild. Ich bin ein großer Vermeer-Fan, will ich gar nicht in Abrede stellen. Ausgerechnet dieses Werk hat mich nie interessiert. Aus dem schlichten Grunde, also Vermeers Malerei zeichnet sich ja auch durch diese komplette Überfrachtung. Er malte immer den Alltag, aber es war alles so altmeisterlich, wahnsinnig gut gemalt, symbolisch überfrachtet. Also jedes kleine Detail, wenn da eine Frau in einem Raum vor einer Landkarte steht und das Licht auf die Frau, auf die Landkarte fällt und so weiter und so fort, sitzt da noch irgendwo ein Vögelchen und Sie können das alles lesen wie so ein Geschichtenbuch. Und das Mädchen mit den Perlenohrringen, dachte ich mir immer, oh Gott, und das dieses merkwürdig dreinblickende Gesicht, die ganzen Details fehlen, das ist so rotzig gemalt, hat mich nicht interessiert.
Ja.
Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich war in Holland, in Den Haag, um genau zu sein, und dort im Mauritshuis, das ist ein relativ kleines Museum eigentlich, hängt dieses Werk. Ich bin gar nicht deswegen hingegangen. Corona-Zeit, das heißt also keine Touristenströme, nichts, war relativ leer und so stand ich plötzlich vor diesem Bild. Normalerweise muss man sich da anstellen, um da überhaupt hinzukommen, hätte ich niemals gemacht. Und plötzlich auf Augenhöhe, 80 Zentimeter vor mir,
das
Mädchen mit den Perlenohrringen. Und ich war hin und weg und platt und musste alle meine Vorurteile gegen dieses Bild auflösen, umkippen, auf den Kopf stellen. Dieser selbstgerechte Gesichtsausdruck, den ich immer irgendwie so angenommen hatte, den hat das Original überhaupt nicht. Diese rotzige Malerei, die ich nicht mehr rotzig nennen würde, sondern gezielt, flächig, stellt ja einen Mädchenkopf, eine junge Frau, mit so einem blauen Kleid, mit so einem Turban, vollem schwarz, fast monochromen, aber so ein bisschen aufgebrochenen, schwarzen Hintergrund da. Und dieser Kopf kommt ihnen so aus diesem schwarzen Bild entgegen. Also die Physis, da sind wir wieder beim realräumlichen Erlebnis ja. von Kunst. Diese Physis haben sie in der Reproduktion nicht. Dieses Bild ist eigentlich auch sehr viel kleiner, als ich klammheimlich dann wahrscheinlich doch immer irgendwie angenommen hatte. Man sieht es auf einem Buchcover in der Zeitschrift in der Größe von maximal 20 mal 15 Zentimeter und denkt aber eigentlich, ich dachte das zumindest, ohne es jemals explizit gedacht zu haben, dass das Bild viel größer ist in echt.
Ja.
Natürlich ist es größer als 15 mal 20 Zentimeter, aber lassen wir es mal 45 mal 60 sein. Größer ist es nicht. Mhm. Und damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Das war ein ganz fantastisches Museumserlebnis, das ich in dieser Form nur im Urlaub haben kann, weil ich durch ein Museum schlendere und nicht mit einem Plan, der besagt irgendwie, okay, das musst du jetzt sehen und da wolltest du noch hin und in diese Ecke wolltest du noch und da wolltest du mal gucken, wie die Kollegen irgendwie so einen Übergang vom einen Jahrhundert ins nächste machen.
Ja.
So gehe ich normalerweise durchs Museum, aber eben nicht im Urlaub.
Und dieses Mädchen mit dem Perlenohrring und wie sie das erlebt haben dort in diesem Museum, das ist ja auch ein flammendes Plädoyer fürs Museum, dort tatsächlich hinzugehen, weil das hat man ja nur dort. Dieses Erlebnis, ein solches.
Selbstverständlich. Und während ich dieses Erlebnis jetzt konkret zwar mit dem Vermeerschen Mädchen mit den Perlenohrringen hatte, das haben wir in Cottbus und in Frankfurt natürlich nicht. Aber diese Erfahrung können Sie ganz genauso mit Kunstwerken, die wir ausstellen, die wir in der Sammlung beherbergen haben. Das macht keinen Unterschied.
Also, hingehen ins Museum nach Cottbus. Nach Frankfurt oder? Vielen Dank, dass Sie da waren. Ulrike Krämeyer heute in 0355. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Gersch.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mit Stolz präsentiert von Poll Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst 0355 als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.